78.
1938. Ein Ausschnitt aus der Kundgebung Adolf Hitlers zum Anschluss Österreichs auf dem Wiener Heldenplatz. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Er kann einem schon leid tun, der junge Mann, der da im Jahr 1969 vor laufender Kamera interviewt worden ist. In der ORF-Dokumentation Menschen und Mächte, Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot, die 60er Jahre, ist circa bei Minute 16 ein Ausschnitt aus diesem Interview zu sehen. Der Jugendliche wird gefragt:
Wer war Adolf Hitler?
Und bleibt stumm. Als der Interviewer oberlehrerhaft nachfragt:
Sagt der Name gar nichts?
Kämpft sich der Junge mit einem:
Ja, das schon.
Durch und wird weiter gefragt:
Na was, wo reimt man denn ein diesen Namen?
Schließlich antwortet er tapfer:
Ein Politiker.
Nur um dann bei der vernichtenden Frage:
Zu welcher Zeit?
Doch zugeben zu müssen:
Das weiß ich leider nicht.
Heutige Jugendliche wissen über die NS-Zeit definitiv mehr, auch wenn sie keine der nahezu täglich laufenden Hitler-Dokumentationen gesehen und die neuesten Erkenntnisse über Adolf Hitlers Abstammung und Kindheit nicht gelesen haben, so trägt unsere Gesellschaft doch das Erinnerungsgewicht der NS-Zeit in angebrachter Weise und die Jugend der 2020er Jahre ist auch in dieser Hinsicht aufgeklärt. Was soll also an dieser Stelle noch über Adolf Hitler und das NS-Regime gesagt werden? Wurde denn nicht schon alles gesagt? Sollen, dürfen wir nicht endlich einen Schlussstrich ziehen unter dieses grausliche Kapitel? Gegenfrage: Werden wir jemals einen Schlussstrich ziehen und nicht mehr über Mozart sprechen? Über Kaiserin Maria Theresia oder über Sissi? Werden wir aufhören, unsere SportlerInnen zu ehren oder über den Sieg beim Song Contest zu jubeln, bloß weil ihn jemand errungen hat, der zufällig innerhalb österreichischer Staatsgrenzen geboren wurde? Im Gegenteil muss uns Diskussion und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit immer wieder zu dem Punkt bringen, was Geschichte mit uns persönlich zu tun hat, wie unsere heutige Biografie mit der Historie verflochten ist. Und wir dürfen hoffen, daraus Lehren ziehen zu können. Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 im oberösterreichischen Braunau geboren. Seine älteren Geschwister Gustav und Ida waren bereits vor seiner Geburt gestorben. Von seinen drei jüngeren Geschwistern erreichte nur seine Schwester Paula das Erwachsenenalter. Zwei ältere Halbgeschwister stammten aus einer früheren Ehe des Vaters und wuchsen ebenfalls im Haushalt von Hitlers Eltern auf. Adolf Hitler besuchte die Volks- und dann die Realschule, wobei er diese ohne Abschluss verließ. Sein 1903 verstorbener Vater hatte ihn für eine Beamtenlaufbahn bestimmt und Adolfs Lernunwilligkeit mit häufigen Prügeln bestraft. Die Gewalttätigkeit des Vaters gilt als mögliche Wurzel für Adolf Hitlers Persönlichkeitsstruktur. Seit 1906 wollte Adolf Kunstmaler werden. Er sah sich zeitlebens als verkannten Künstler. Im Oktober 1907 bewarb sich der 18-Jährige erfolglos um ein Kunststudium an der Allgemeinen Malerschule der Wiener Kunstakademie. Im selben Jahr starb seine Mutter an Brustkrebs. Adolf Hitler versuchte weiterhin, in Wien Künstler zu werden. Eine Lehre lehnte er ab. Er wohnte in Obdachlosenheimen und Männerasylen, bezog Waisenrente und verdiente ab 1910 etwas Geld durch nachgezeichnete oder als Aquarelle kopierte Motive von Wiener Ansichtskarten. Er hörte Opern von Richard Wagner, las Schriften von deutschnationalen und Antisemiten und bewunderte den Antisemiten Georg von Schönerer und Wiens Bürgermeister Karl Lueger. Im Mai 1913 zog Adolf Hitler nach München, um der militärischen Dienstpflicht in Österreich zu entgehen. Später behauptete er, er habe sich nach einer deutschen Stadt gesehnt und sich zum Architekturmaler ausbilden lassen wollen. Nachdem die Münchner Kriminalpolizei ihn am 18. Januar 1914 aufgegriffen und beim österreichischen Konsulat vorgeführt hatte, wurde er am 5. Februar 1914 in Salzburg gemustert, als waffenunfähig beurteilt und vom Wehrdienst zurückgestellt. Wie viele andere begrüßte Adolf Hitler im August 1914 begeistert den Beginn des Ersten Weltkriegs. Nach eigener Darstellung bat er den bayerischen König erfolgreich um die Erlaubnis, als Österreicher in die bayerische Armee eingegliedert zu werden und trat am 16. August als Kriegsfreiwilliger dort ein. Er nahm Ende Oktober 1914 an der ersten Flandernschlacht teil, wurde am 1. November 1914 zum Gefreiten befördert, diente als Meldegänger, also als Informationsüberbringer zwischen den militärischen Entscheidungsträgern und wurde am 2. Dezember 1914 mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet, weil er zusammen mit einem zweiten Meldegänger das Leben eines Regimentskommandeurs geschützt und eventuell gerettet hatte. 1916 wurde Adolf Hitler in der Schlacht durch einen Granatsplitter am linken Oberschenkel verwundet. Er wurde im Vereinslazarett gesund gepflegt und hielt sich danach zur Pflege in München auf. 1917 kehrte er zu seiner Einheit zurück. Im Mai 1918 erhielt er ein Regimentsdiplom für hervorragende Tapferkeit und das Verwundetenabzeichen in Schwarz. Am 4. August erhielt er das Eiserne Kreuz erster Klasse für einen Meldegang an die Front nach dem Ausfall aller Telefonleitungen. Am Morgen des 14. Oktober 1918 geriet Hitler auf einem Meldegang in einen Senfgasangriff. Das Gift ließ die Augenlider unter heftigen Schmerzen schnell anschwellen, was zur funktionellen Erblindung führte. Er wurde mit der Diagnose Gas vergiftet, am 21. Oktober ins Lazarett eingeliefert. Am 10. November erfuhr Hitler von den Waffenstillstandsverhandlungen, die ihn zutiefst empörten. Adolf Hitler versuchte, der Demobilisierung des deutschen Heeres zu entgehen und blieb bis zum 31. März 1920 Soldat. Er bewachte französische und russische Kriegsgefangene, arbeitete mit der Propagandaabteilung der neuen bayerischen Staatsregierung zusammen und trat als Redner bei Versammlungen der Deutschen Arbeiterpartei, der DAP, auf. Im September 1919 trat Hitler dieser DAP auch bei. Ab Herbst 1919 beeinflusste der antisemitische Schriftsteller Dietrich Eckart sein Denken. Er wurde zu Hitlers Mentor, verschaffte ihm Kontakte zum Münchner Bürgertum und zu wichtigen Geldgebern, förderte ihn als rechtsradikalen Agitator und propagierte ihn ab März 1921 als künftigen charismatischen Führer und Retter der deutschen Nation. Am 24. Februar wurde die DAP zur NSDAP umbenannt, Hitler warb neue Mitglieder an und konnte nun auch von seinen Redehonoraren leben. In seiner Grundsatzrede »Warum sind wir Antisemiten?« machte er den rassistischen Antisemitismus zum Hauptmerkmal des NSDAP-Programms. Am 11. Juli trat Adolf Hitler aufgrund innerer Streitigkeiten wieder aus der NSDAP aus. Für seinen Wiedereintritt forderte er diktatorische Machtbefugnisse in der Partei. Er erhielt sie und übernahm die Parteileitung. Er war jetzt ein lokaler Parteiführer, den viele Nationalisten, Demokratiegegner und Militaristen unter Intellektuellen in der Regierung und in der Verwaltung Bayerns unterstützten. 1923 unternahm Hitler einen Putschversuch. Er versuchte also, gewaltsam die Regierung zu stürzen und damit die sogenannte Weimarer Republik zu beenden. Die Polizei stoppte seinen Marsch von bis zu 4000 teilweise bewaffneten NSDAP-Anhängern. In einem kurzen Feuergefecht starben 15 Putschisten und 4 Polizisten sowie ein Unbeteiligter. Der bei einem Sturz verletzte Hitler floh, wurde am 11. November verhaftet und im Prozess 1924 zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Die schon in 9 deutschen Ländern verbotene NSDAP wurde nun ebenfalls in Bayern und am 23. November im gesamten Deutschen Reich verboten. Hitler genoss während seiner Haft in einem separaten Trakt der Gefangenenanstalt zahlreiche Privilegien. Er schrieb den ersten Teil seiner Programmschrift »Mein Kampf«, hatte engen Kontakt zu Mitverurteilten, durfte viele Besucher empfangen, wurde von diesen mit Feinkostwaren versorgt und schließlich wegen guter Führung nach weniger als 9 Monaten Haft am 20. Dezember 1924 wieder entlassen. Hitlers AnhängerInnen verehrten ihn mittlerweile als Helden und Märtyrer für die nationale Sache. »1925 versprach Adolf Hitler dem bayerischen Ministerpräsidenten, er werde nur noch auf legale Weise Politik machen und der Regierung im Kampf gegen den Kommunismus helfen. Daraufhin wurde das NSDAP-Verbot aufgehoben und Hitler gründete die NSDAP unter seiner Führung neu sowie die SS, die Schutzstaffel, eine persönliche Leib- und Prügelgarde, die dann ab 1926 der SA, der paramilitärischen Sturmabteilung, unterstand. Ebenfalls im Jahr 1925 wurde Hitler auf seinen Antrag hin aus der österreichischen Staatsbürgerschaft entlassen und damit vorerst staatenlos. Im Sommer 1926 führte die NSDAP den Hitlergruß ein und machte so den Hitlerkult zu ihrem zentralen Merkmal. Doch die goldenen Zwanziger mit Wirtschaftsaufschwung und Kulturblüte boten radikalen Parteien zwischen 1924 und 1929 wenig Ansatzmöglichkeiten für ihre Agitation und so blieb die NSDAP bei der Reichstagswahl 1928 mit 2,6% der Stimmen noch eine unbedeutende, wenn auch lautstarke Splitterpartei. Infolge der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise zerbrach jedoch am 27. März 1930 die Weimarer Koalition. Bei der Reichstagswahl 1930 steigerte die NSDAP ihren Stimmenanteil auf 18,3% und ihre Reichstagssitze von 12 auf 107 Abgeordnete. Damit war sie als zweitstärkste Partei ein relevanter Machtfaktor in der deutschen Politik geworden. Bei der Reichstagswahl vom Juli 1932 wurde die NSDAP mit 37,3% schließlich stärkste Partei und Adolf Hitler, dem mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt worden war, beanspruchte das Kanzleramt für sich, was allerdings vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg zurückgewiesen wurde. Am 30. Januar 1933 ernannte Hindenburg Hitler schließlich doch zum Reichskanzler. Dieser ließ Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit und das Briefgeheimnis abschaffen und politische Gegner verhaften. Am 1. Dezember 1933 wurde die NSDAP mit dem Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat zur einzigen Staatspartei. Als Hindenburg am 2. August 1934 starb, wurden alle Befugnisse auf Hitler übertragen. Er war nun Führer und Reichskanzler. Ab 1933 wurde der Hitlerkult zum Massenphänomen. Der Hitlergruß wurde für Beamte zur Pflicht gemacht und von großen Bevölkerungsteilen freiwillig übernommen. Hitlers Politik stieß in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft auf wachsende Zustimmung. Die realen oder scheinbaren Erfolge des Regimes, Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit, Überwindung des schmachvollen und harten Versailler Vertrags und die innenpolitische Konsolidierung sowie später die zunächst spektakulären Siege zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, schrieb die NS-Propaganda Hitler alleine zu. Die fehlende Kritik nutzte Hitler zum weiteren Ausbau seines schrankenlosen Führerstaates. 1936 kündigte Hitler den Vierjahresplan an. Dieser sollte eben in 4 Jahren die deutsche Armee einsatzfähig und die deutsche Wirtschaft kriegsfähig machen und trug wesentlich zum deutschen Wirtschaftsaufschwung bei. Im März 1936 ließ Hitler das Rheinland besetzen. 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs an das Großdeutsche Reich. Adolf Hitler verkündete am 15. März einer begeisterten Menge von 250.000 Menschen auf dem Wiener Heldenplatz die Vollzugsmeldung seines Lebens, den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich. Die Frage, die seit Kriegsende HistorikerInnen, PolitikerInnen und nicht zuletzt die österreichische Gesellschaft immer wieder bewegte, lautet: Geschah dieser Anschluss freiwillig oder unter Zwang? War Österreich Opfer oder Mittäter? Ein Zeitzeuge, der damals 13-jährige gebürtige Wiener jüdischen Glaubens, Ari Rath, berichtete 2013 anlässlich des 75-Jahre-Gedenktages an den Anschluss:
Dass Hakenkreuzfahnen an den Häusern gehisst waren, das hatten wir erwartet. Was uns aber schockierte war, dass schon die gesamte Wiener Polizei mit Hakenkreuzarmbinden ausgestattet war. Das muss ja vorbereitet gewesen sein.
Das war es zweifellos. Schon einen Monat zuvor, im Februar 1938, hatte Hitler den österreichischen Kanzler Kurt Schuschnigg gezwungen, den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum österreichischen Innenminister zu machen, womit dieser die Kontrolle über die Polizei erlangte. Zudem erpresste Hitler die Aufhebung des bis dahin gültigen Verbots der NSDAP in Österreich. Nun war der Weg frei für die Vorbereitung der Machtübernahme von innen, denn tatsächlich hatten die österreichischen Nationalsozialisten längst Politik und Verwaltung des Landes unterwandert. In der Volksabstimmung vom 10. April 1938 stimmten unglaubliche 99,7% der Wahlberechtigten dem Anschluss Österreichs an Deutschland zu. Sicherlich ein Ergebnis, das die für den Nationalsozialismus typischen Instrumente der Beeinflussung, der Propaganda und des Terrors widerspiegelt. Nicht verschleiert werden darf jedoch die Tatsache, dass das Demokratiebewusstsein an sich, wahrscheinlich europaweit, ebenso wie im Speziellen die Verbundenheit der ÖsterreicherInnen mit dem Staatsgebilde der Ersten Republik, damals schwach entwickelt waren und sich viele Menschen tatsächlich einen Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich wünschten. Und bei vielen ÖsterreicherInnen war der Jubel, den wir gerade gehört haben, echt. Noch während des Krieges beschäftigten sich die Alliierten mit Österreichs Rolle in der NS-Zeit. Im Oktober 1943 tagten die Außenminister der USA, Großbritanniens und der UdSSR in Moskau. Sie veröffentlichten die sogenannte Moskauer Deklaration, in der es hieß:
Österreich ist das erste freie Land, das der hitlerschen Aggression zum Opfer gefallen ist.
Dieser Passus bildete die Grundlage der sogenannten Opferthese und wurde nach dem Krieg zum Selbstverständnis und Programm des österreichischen Staates. Dass die Erklärung mit diesen Worten nicht zu Ende war, wurde dabei meist unter den Teppich gekehrt, absichtlich oder unwissentlich. Die Alliierten forderten nämlich die ÖsterreicherInnen darin auch zum Widerstand gegen das NS-Regime auf und erinnerten an Österreichs Mitverantwortung für den Krieg an der Seite Hitler-Deutschlands. Doch der Widerstand gegen das NS-Regime in Österreich war dünn, wenngleich es ihn natürlich auch gegeben hat. Und die Auseinandersetzung mit der historischen wie persönlichen Verantwortung am Geschehenen wurde nach Kriegsende gesamtgesellschaftlich verdrängt. Das Abschieben der Schuld auf die spätere Bundesrepublik Deutschland wurde hingegen zum wichtigen Bestandteil der Entwicklung eines eigenständigen österreichischen Nationalbewusstseins. Geändert hat sich diese Perspektive erst in den späten 1970er Jahren. "1938 ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab, wie immer in der Geschichte, Vor- und Vorvorentwicklungen. Und mit 1938 endete die Geschichte nicht. Es folgte der Zweite Weltkrieg mit seinen Fronten und brutalen Schlachten in vielen Ländern der Welt. Stalingrad, Hiroshima. Es folgte die massenhafte Ermordung von Roma, Sinti, Homosexuellen, Beeinträchtigten, Kommunisten, Sozialdemokraten, Pazifisten, Zeugen Jehovas und Juden. Der Holocaust. Es folgte die Zerstörung von Menschenleben, physisch wie psychisch, rund um den Globus. Und alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg folgte, vom Kalten Krieg über den Fall der Mauer bis hin zur heutigen Ausbildung der EU, hat immer noch direkt mit uns zu tun."